Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 14 unseres Podcasts. Mit eiserner Faust, so lautet der Titel der heute erschienenen FF. Und wenn ich hier auf das Cover blicke, dann sehe ich sie auch, diese eiserne Faust, und zwar von Paolo Sartori, dem neuen Polizeichef, der, so scheint es zumindest, mit seiner Faust so richtig auf den Tisch legt. Es ist schon interessant. Der neue Questor ist erst seit einem Monat im Amt und schon kennt man Land auf, Land ab seine Namen. Auch weil man das Gesicht des neuen Questors ja beinahe täglich in unseren Medien sieht. Fakt ist, Paolo Sartori lässt im Wochentakt Verbrecher in ihre Herkunftsländer abschieben und hat sich so binnen kürzester Zeit den Ruf als harter Sheriff erworben. Für Uli Meier, Südtirols erste Landesrätin für Sicherheit, ist Sartori jedenfalls ein Glücksfall. Schließlich wurde er ja unmittelbar nach ihrem Amtsantritt zum Questor berufen. Wir wollten wissen, warum er für sie der richtige Mann zur richtigen Zeit ist und ob er den Südtirol wirklich sicherer machen kann. Karl Hinterwaldner, der Autor der Titelgeschichte und der FF-Chefredakteur Georg Meier, haben die Sicherheitslandesrätin hier zu uns ins Studio geladen und mit ihr nicht nur über Sartori gesprochen.
Frau Meier, Südtirol hat ja seit einigen Wochen einen neuen Questor, der publikumswirksam durchgreift und Aktionen setzt. Wozu braucht es Sie dann noch als Landesrätin für Sicherheit?
Ich glaube nicht, dass er publikumswirksam durchgreift, sondern sicherheitstechnisch durchgreift. Und das ist ein langer Wunsch, den wir als Südtiroler schon lange Zeit hatten, dass eben Questoren sich im Rahmen des Möglichen auch bewegen. Und die Zusammenarbeit mit dem Questor funktioniert hervorragend. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt nicht nur dem Thema Sicherheit mit einem eigenen Ressort die Wichtigkeit geben, sondern dass wir jetzt auch einen Questor haben, der durchgreift.
Die Frage war eigentlich, was tun Sie dann noch?
Ja, ich tue viel. Ich arbeite mit ihm zusammen. Wir haben zahlreiche Bürgeranliegen gemeinsam schon bewältigen können. Das ist auch in der Vergangenheit absolut nicht möglich gewesen. Wir sprechen uns in manchen Dingen auch ab. Ich frage ihn auch, natürlich, wenn Landtagsanfragen kommen. Auch diesen Rat hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Wir haben immer wieder auf Anfragen die Auskunft bekommen, dass keine Antworten gekommen sind. Jetzt kommen Antworten im Bereich des Möglichen. Natürlich muss man auch sagen, dass es manchmal, wenn es um ermittlungstechnische Dinge geht, auch der Questor nicht Namen und so weiter nennen kann. Aber zumindest gibt es jetzt diesen guten Draht und auch, dass über Sicherheit wirklich gesprochen wird. Und hier, Klammer auf, Klammer zu, ist die FF nicht ganz unschuldig, glaube ich. Wenn Sie sich erinnern an das Sommergespräch im Wahlkampf, da ist eigentlich diese Sicherheitsgeschichte schon ein bisschen entstanden.
Haben Sie den Questor selbst ausgesucht?
Nein, aber ich habe mir gewünscht, dass, nachdem ich erfahren habe, dass der ehemalige Questor Südtirol verlassen wird, jemand kommt, der unserem Programm entspricht, unseren Vorstellungen entspricht. Und als ich den Namen dann gehört habe und auch gehört habe, wie er in Mantua gearbeitet hat, dann war ich schon guter Dinge.
Warum haben das die Vorgänger von diesem Questor nicht auch so gehandhabt wie dieser Questor?
Das müsste man die Vorgänger-Questoren fragen. Also ich mache sicher nicht, dass ich jetzt der Vergangenheit hinterher heule. Es ist auch zu sagen, dass wir ja als Land Südtirol jetzt auch dem Thema Wichtigkeit gegeben haben, indem wir eine eigene Landesrätin dafür haben, für Sicherheit und Gewaltprävention. Wir waren beim Innenminister, wir haben das Programm dem Innenminister vorgelegt. Er hat dem Programm wohlwollend zugestimmt. Und ich glaube, dass auch der Staat verstanden hat, dass hier in Südtirol es einige Brennpunkte gibt, wo es eben auch jemanden braucht, der dementsprechend auch mit harter Hand, wo es sein muss, durchgreift.
Also die rechten Parteien, auch Sie, wecken den Eindruck, als sei Südtirol ein unsicheres Land. Verzerren Sie da nicht die Wirklichkeit? Sind wir das tatsächlich ein unsicheres Land?
Wir haben Brennpunkte, das habe ich ganz klar gesagt, gerade in den Städten Bozen und Meran. Und wenn Sie sich einmal die Mühe machen, das wäre vielleicht eine tolle Recherche, in der Meinhardtstraße in Meran durch die Geschäfte zu gehen, wo großteils Frauen als Angestellte arbeiten, dann werden Ihnen diese aus dem Alltag berichten, dass sie sich unsicher fühlen im Geschäft, auf der Straße, auf dem Heimweg, weil sie ja nicht alle aus Meran kommen. Und dasselbe haben wir in Bozen und kennen wir auch dort aus manchen Vierteln, aber auch manche Hotspots, die wir in der Stadt haben. Und dann kommen natürlich auch Dinge hinzu, wo wir wirklich wenig Zuständigkeit haben, Einbruchserien und so weiter. Also dass Südtirol nicht mehr das Land ist, wie wir es noch vor 20 Jahren kannten. Ich glaube, das ist jedem heute klar.
Sie haben die Meinhardtstraße zitiert. Ein Beispiel. Meine Frage war, ist Südtirol ein unsicheres Land? Die Zahlen geben das ja nicht her.
Die Zahlen geben es deswegen nicht her und auch dieses Thema habe ich mit dem Questor schon besprochen, da ganz viele Leute keine Anzeigen mehr machen. Und es ist dann müßig, wenn die Politik am Ende des Jahres Pressekonferenzen von Seiten der Questur oder der Carabinieri hört, wo gesagt wird, dass die Kleinkriminalität sinken würde, die de facto, das entspricht nicht den Tatsachen, da wenden sie sich vielleicht einmal an den HDS, an die Geschäftsleute, die werden da ganz klar andere Dinge sagen, aber kein Geschäftsmann hat Lust, 2-3 Stunden des Tages Zeit zu verlieren und das jeden Tag, um wegen Verlust Dinge im Geschäft eine Anzeige zu erstatten. Und hier wäre es angebracht und denkenswert, dass man vielleicht online diese Möglichkeit künftig auch bietet. Und da werden Sie sehen, dass die Zahlen auch entsprechend wieder steigen werden. Also gefühlt ist das Thema sowieso etwas anderes. Das ist subjektiv die Wahrnehmung natürlich bei vielen Menschen stark zurückgegangen. Aber dass wir hergehen und sagen, die Zahlen sind zu hinterfragen und das weiß auch der Questor.
Als Oppositionspolitikerin können Sie ja damit argumentieren mit Gefühlen, aber als Landesrätin, als Regierungspolitikerin können Sie das nicht mehr, oder?
Nein, das kann ich nicht mehr und deswegen versuchen wir ja auch mit der Questur eng zusammenzuarbeiten und diese Spielräume, die wir als Land nutzen können, auch bestmöglichst zu nutzen. Und diesen direkten Draht, eben gerade auch, was die Möglichkeit der Anzeigen anbelangt, dass man hier vielleicht auf Digitalisierung setzt oder auf ein schnelleres Prozedere, das ist auch beim Questor angekommen und war auch ein Thema, das beim HDS mit dem Questor angesprochen wurde und übrigens auch erst kürzlich bei einem Sicherheitstisch. Denn das Problem, dass die Leute im Alltag draußen haben, in den Geschäften, in kleinen Gastronomiebetrieben, ist real. Nur haben diese Leute wirklich nicht die Möglichkeit, jeden Tag 3 Stunden Zeit zu verlieren wegen Anzeigen.
Also Karl, du hast ja recherchiert über die Sicherheit. Was hat der Questor dir gesagt über die Sicherheitslage in früheren Jahren?
Er sagte zu mir, in den 80ern und 90ern war die Sicherheit nicht so gut wie heute. Also da gab es im Wochenrhythmus Banküberfälle, Diebstähle, Raube. Inwieweit spielen hier auch soziale Medien eine Rolle? Inwieweit spielen hier auch andere Dinge eine Rolle, die die gefühlte Sicherheit, wie Sie schon gesagt haben, schlechter machen?
Schauen Sie, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren hatten wir vielleicht Banküberfälle, aber nicht die Situation, dass sich Frauen nicht aus dem Haus getraut haben, dass Mütter um ihre jugendlichen, minderjährigen Kinder Sorge hatten, die sich alleine irgendwo auf dem Weg machten. Im Gegenteil, da waren diesbezüglich völlig andere Zeiten und ich glaube, wenn wir uns wirklich die 80er vor Augen halten, dann hätten wahrscheinlich damals, hätten wir ähnliche Situationen gehabt, noch die Jungs aus dem jeweiligen Dorf aufgeräumt. Das ist heute nicht mehr so. Und folgedessen, die Situation hat sich geändert, es haben sich Gewalttaten verändert, es hat auch mit Migration zu tun. Wir haben eine Einwanderung, die es auch in den 80er Jahren noch nicht gegeben hat. Wir haben auch insofern, wenn man so will, eine bestimmte Kategorie an Problemen importiert. Und ich denke, dass man da nicht so pauschal sagen kann, es wäre heute besser. Wir haben es heute mit anderen Thematiken zu tun, die es auch gilt, an der Wurzel tatsächlich anzugehen. Und das ist sicher eine Riesenarbeit. Da braucht es auf der einen Seite die staatlichen Sicherheitskräfte. Wir haben nicht die Zuständigkeit. Und auf der anderen Seite uns als Land Südtirol, als Landesregierung, wo wir versuchen, im ganzen Bereich Prävention auch dementsprechend vielen Dingen schon entgegenzuwirken. Und ich bin überzeugt davon, dass es uns auch gelingen wird, wenn wir wirklich die Ärmel hochkrempeln, auch dementsprechend natürlich Finanzmittel zur Verfügung stellen, dass wir in diesem Bereich sehr viel Positives bewirken können.
Jetzt sind wir wieder beim alten Thema. Migranten sind schuld an der Kriminalität.
Na, Sie sagen das so pauschal. Auch. Das
Sie haben es gesagt.
Ich habe gesagt, auch. Auch. Es wurde mit der Migration auch bestimmte Problemfelder mit importiert. Das hat es in den 80er Jahren nicht gegeben. Da waren die Einheimischen, die Banküberfälle gemacht haben. Da waren Einheimische, die eingebrochen haben. Und die haben auch alle gebüßt. Also so ist es nicht. Und damals waren auch die Sicherheitskräfte noch in einer Situation, wo sie ganz anders vorgegangen sind, wie sie es heute tun. Da hat es keine Handykameras gegeben. Und da hat die Polizei oder auch die Karabiniere selbst noch tatkräftig zugelangt, wenn sie jemand erwischt haben. Es hat sich natürlich auch mit der Zuwanderung einiges getan. Und das interessante Phänomen, das wir haben, ist, und diese Frage haben wir in der Opposition auch immer wieder gestellt, wie kann es sein, dass Personen in der zweiten Generation mit Migrationshintergrund zu diesen Banden gehören, die gerade derzeit in Meran ihr Unwesen treiben. Das müsste uns zu denken geben. Dann natürlich illegale Zuwanderung werden wir nicht unterbinden können. Das ist nicht, wo wir die Zuständigkeit haben. Natürlich wäre das Problem an der Wurzel anzupacken und zu glauben, dass man Menschen zu Hunderttausenden und Millionen einfach so in europäische Länder schicken kann, ohne dass wir konkret vorbereitet sind, was Aufenthaltsgenehmigungen anbelangt, konkrete Ausbildungen, konkrete Jobangebote und so weiter. Ich verstehe, dass manch Illegaler, der weiß, dass er hier nie eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten kann, dass er irgendwo zu Gewalttaten neigt. Das ist so. Aber dafür gibt es den Questor, also, der auch abschiebt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Migranten neigen zu Gewalttaten.
Illegale, die keine Möglichkeit und keine Perspektive haben, dass die auf die schiefe Bahn geraten und sich mit Gewalttaten über Wasser halten, kann ich nachvollziehen.
Müsste man dann nicht die Menschen besser integrieren?
Illegale, das ist eben die Frage. Wir wurden damals beschimpft, als wir 2015 verlangt haben, dass das Asylverfahren in den Herkunftsländern gemacht wird. Und wenn jemand den Asylstatus hat, dass er dann auch sicher überführt wird, sicher aufgeteilt wird auf ein EU-Land und dass man dann auch natürlich mit der Arbeitsplatzbeschaffung und so weiter alles viel schneller bewältigen könnte. Man hat aber den umgekehrten Weg gewählt. Menschen, die bewusst den Pass weggeworfen haben, wurden auf die Länder losgelassen. Man hat alles hereingelassen und es ist ja unglaublich schwierig, manche Leute überhaupt zu identifizieren. Und dann die Folgewirkungen haben wir dann ja, dass es wirklich lange braucht für Aufenthaltsverfahren, bis diese Menschen überprüft sind, ob sie überhaupt einen regulären Aufenthaltsstatus bekommen, dass sie vielleicht arbeiten können, dass sie vielleicht eine Wohnung wollen. Und man muss die Wahrheit auch sagen, es gibt auch viele, die das alles gar nicht wollen.
Also die Zahlen sprechen eine ziemlich klare Sprache, da haben Sie recht. Das Sastat hat erhoben, dass von den Straftätern, die gefasst worden sind, 2022 circa die Hälfte aus dem Ausland stammen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ist die harte Hand, die der Questor jetzt anwendet und die Sie auch unterstützen, ist das der richtige Weg, um Südtirol sicherer zu machen?
Der Questor unterscheidet ganz genau, um welche Straftäter es sich handelt. Wenn es sich um Minderjährige handelt, die in zweiter Generation hier sind, die noch nichts auf dem Kerbholz haben, dann ist auch der Questor der Meinung, dass hier andere Wege zu gehen sind. Wenn es sich um illegale Einwanderer handelt, die zum Teil ein langes Vorstrafenregister haben, dann greift er hart durch und schiebt sie ab. Und ich denke, an dieser Vorgangsweise ist auch nichts zu kritisieren oder zu bemängeln. Die Möglichkeiten gibt es. Er verhängt Platzverweise, Platzverbote, all diese Dinge, die eigentlich in der rechtlichen Handhabe eines Questors sind. Und wenn wir so wollen, er macht seinen Job.
Aber ist das nicht zum Teil auch ein bisschen Show, wenn wir zum Beispiel wissen, auch das sagt die Statistik, dass von den Abgeschobenen in Italien 2022, also von denen die Abschiebedekrete erhielten, nur 14% effektiv abgeschoben worden sind?
Klar, und das zeigt sich auch wieder daran, dass ja ganz häufig das Problem ist, dass sie nicht identifizierbar sind, um Personen ins Land zu lassen, die nicht, also die bewusst ihre Identität verschleiern. Ich glaube nicht, dass die etwas Gutes im Schilde führen. Was mittlerweile zu sagen ist, die Menschen, die der Questor aus Südtirol abschiebt, sind einmal aus Südtirol weg und für eine Zeit kein Problem in diesem Bereich, wo sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Sie werden dann in ein Abschiebezentrum, meistens wenn es Südtirol betrifft, entweder nach Görz oder nach Mailand, in der Nähe von Mailand, gebracht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, sie bis zu 18 Monate im Abschiebezentrum zu behalten, eben auch aus diesem Hintergrund heraus, dass teilweise Personen darunter sind, die schwer zu identifizieren sind. Wenn es entsprechende Abkommen mit den Herkunftsländern gibt, dann geht eine Abschiebung relativ schnell. Hier vielleicht wäre auch fein, wenn man die Statistiken diesbezüglich hätte, weil dann kann es wirklich innerhalb 10 Tagen, 2 Wochen passieren, dass Menschen zurückgeführt werden. Es gibt dann Fälle, wo es länger dauert. Es gibt auch Fälle, deswegen wurde es auch bewusst verlängert, diese Zeit im Abschiebezentrum, damit eben Möglichkeiten gefunden werden zu einer eventuellen Abschiebung dann auch. Aber natürlich passiert das alles hinter einem Hintergrund, den es so in echt eigentlich nicht geben dürfte.
Erstens, Frau Meyer, Sie wissen ja genau, dass es mit den Ländern, in die Rückführungen erfolgen sollen, ein Abkommen braucht. Also man kann nicht einfach Leute abschieben.
Herr Mayer, zweitens, Sie müssen mir zuhören. Ich habe das gesagt. Ja, ich habe das ganz klar betont. Ich weiß nicht, was Sie mir versuchen, dauernd, die ganze Zeit zu unterstellen.
Reden Sie dauernd von illegalen Einwanderern. Und wir wissen ja, dass es keine legale Möglichkeit gibt, im Moment nach Europa zu kommen. Und dass sozusagen auf die illegale Einwanderung dann ein Asylverfahren erfolgt, das ist im Moment geltendes Recht.
Ja, ganz
aber meine
großer
Frage,
Fehler.
Meine Frage ist, wir haben jetzt viel über Ausländer geredet. Meine erste Frage wäre, also Einheimische begehen keine Straftaten?
Einheimische begehen auch Straftaten. Und das Interessante ist, dass bei Einheimischen die Gesetze auch voll greifen. Und da fragt sich keiner, ist das schon richtig, mit harter Hand durchzugreifen oder tut man das schon? Oder müsste man da nicht auch vielleicht hinschauen, ob im Elternhaus alles in Ordnung ist? Diese Frage stellen wir uns immer nur, wenn es die anderen betrifft.
Glauben Sie das wirklich?
Ja, logisch.
Wo machen Sie das fest?
Ja, das ist aus der Erfahrung, Herr Mayer.
Können Sie da Belege anführen, dass das so ist?
Ja, aus der Erfahrung.
Gibt es
so viel
in
den letzten 20 Jahren aus der Alltagserfahrung, die man vielleicht nicht medienwirksam verfolgt hat, weil es eben um Minderjährige gegangen ist, weil besorgte Eltern gekommen sind, die man dann versucht hat, mit Polizei oder Carabinieri wirklich herauszubekommen, was da in Wahrheit gelaufen ist. Aber Beispiele gibt es ohne Ende. Und das sagen uns auch Polizeibeamte, die den Dienst auf der Straße verüben. Ein bisschen das Problem ist, das haben wir bei der Jugendstaatsanwaltschaft, dass leider Gottes manchmal ein Auge, zwei Auge, drei Augen zugedrückt werden. Und ich frage Sie, reagieren wir hier als Gesellschaft im Interesse eines 15-jährigen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, der Schulen unter Wasser setzt, Busse beschädigt oder sonst irgendwelche Schäden am öffentlichen Eigentum verübt, indem wir dann immer wieder versuchen, durch irgendwelche Erklärungen zu verstehen, warum er das gemacht hat, und wir lassen ihn durchkommen? Ich glaube, wir hätten Sozialdienst, Sozialarbeiten, wir könnten Zeichen setzen, dass diese Gesellschaft dieses Fehlverhalten nicht akzeptiert. Und ich wünsche mir, dass wir im Rahmen der nächsten Jahre auch der Dialoge, der Gespräche, der Arbeit, die wir angehen wollen, auch in diesem Bereich konsequenter werden können, in Zusammenarbeit mit allen und auch die Elternhäuser viel mehr in diesen ganzen Integrationsprozess auch mit einbinden können.
Sie reden viel von Repression. Wie viel wollen Sie denn in Zukunft für Prävention tun und Integration?
Ja, sehr
das
viel.
Das heißt, Sie müssen mehr Geld in die Hand nehmen.
Richtig.
Das heißt, Sie müssen mehr Sozialarbeiter einstellen. Das heißt, Sie müssen mehr FamilienhelferInnen einstellen.
Richtig.
Sie
haben das Koalitionsprogramm seit Monaten auf dem Tisch. Das ist Wille der Koalition.
Ja, Wille.
Der Finanzlandesrat ist ein anderer. Wir haben ganz klar dieses Programm mitgetragen, weil wir überzeugt sind, dass wir im Bereich der Prävention als Gesellschaft, als Politik viel mehr leisten können. Und das bedeutet, dass wir Streetworkern, Projekten und so weiter auch die finanzielle Sicherheit geben. Wir dürfen nicht daran denken, dass heute junge Streetworker aus reiner Nächstenliebe diesen Job machen, der ein Knochenjob ist. Und teilweise auch ein 24-Stunden-Job, wenn sie ihn so machen, wie sie ihn eben abwickeln und machen. Denn die gehen zu den Brennpunkten hin und warten nicht, bis jemand kommt. Und die Projekte, die sie dann haben, denn Streetworker evaluieren relativ schnell, mit wem kann man arbeiten und wer ist wirklich nicht integrierbar. Diese Projekte müssen finanziell auch gesichert werden.
Meine Frage war, wie viel Geld haben Sie da zur Verfügung und werden Sie dafür mehr Geld zur Verfügung stellen?
Wir werden dafür mehr Geld zur Verfügung stellen müssen. Diese Frage bitte müssen Sie an den Landeshauptmann stellen. Selbstverständlich ist ihm bewusst, dass wir für diese Geschichten mehr Geld in die Hand nehmen müssen. In der Vergangenheit war das große Problem, dass viele Projekte nicht die finanzielle Sicherheit hatten, dass vielleicht für Monate war das Geld da, dann wieder nicht, für das nächste Jahr war fraglich. Dann müssen wir auch wirklich sagen, wir müssen einmal ganz klar evaluieren. Hier habe ich die Schullandesräte bereits angeschrieben und auch die Soziallandesrätin, um einmal zu überprüfen, welche Projekte gibt es überhaupt, denn hier deutsche Schule, italienische Schule gehen auch verschiedene Wege, welche funktionieren überhaupt nicht, wo muss man nachbessern und wo muss man vielleicht auch neue Wege gehen. Und all dazu braucht es Geld, das ist klar.
Ich würde jetzt gerne von Ihnen die konkrete Summe hören, ja, die Sie beim Landeshauptmann als Finanzlandesrat losgeeist haben.
Die werden Sie von mir hier nicht bekommen.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Sie sind ja auch Landesrätin für den Wohnbau. Wie viele Wohnungen wollen Sie in dieser Legislatur bauen?
Die Frage ist, was wir effektiv imstande sind. Aber ich glaube, ohne zu übertreiben, es wäre möglich, 5000 Wohnungen zu errichten, ohne einen Meter Boden neu zu versiegeln.
Wie soll das gehen?
Die Militärareale und bereits bestehende Kubaturen nutzen. Und da haben wir viele. Und da sind wir eben auch gerade dabei, das alles zu evaluieren. Aber es wäre machbar.
Danke.
Bitte.
Das war die Sicherheitslandesrätin Uli Meier im Gespräch mit Karl Hinterwaldner und Georg Meier. Und mehr über Paolo Sartori und seine harte Gangart lesen Sie in der heute erschienenen FF-Titelgeschichte. Und in der FF, dort finden Sie auch ein politisches Porträt über Uli Meiers rechte Hand. Und zwar über Ihren persönlichen Referenten Michael Demaniger. Was lesen Sie noch in der FF? Alexandra Aschbacher hat Renate Gebhardt zum Interview getroffen. Sie ist ja seit 11 Jahren Kammerabgeordnete in Rom. Und sie hat mit ihr unter anderem über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gesprochen. Auf die Frage, wie sie denn die Ministerpräsidentin in ihrem politischen Alltag erlebt, sagt Gebhardt, ich zitiere, bislang sehr souverän, staatsfrauisch. Wenn man bedenkt, wie laut und schreierisch sie als Oppositionspolitikerin immer aufgetreten ist, hat sie schon eine Wandlung durchgemacht. Zitat Ende. Trotzdem gelte es, so Gebhardt an anderer Stelle, auf der Hut zu sein. Und hier noch ein Hinweis auf ein weiteres Interview, und zwar mit Riccardo Felicetti. Er ist ja der Geschäftsführer des gleichnamigen Trientner Nudelherstellers. Und was viele nicht wissen, er ist ein Valmeraner. Und er verrät im Interview, warum er bereits vor 2 Jahren auf Lisa Vitozzi gesetzt hat. Wie wir jetzt wissen, hatte er einen guten Riecher. Lisa Vitozzi ist mittlerweile Biathlon-Weltcup-Siegerin. Und ihr Hauptsponsor, der darf sich freuen. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.